Woran kann man es relativ gesichert erkennen, dass David kein Deutscher war? Ja, da hätte es das Lied nicht gegeben. Also wenn die alle so singen und tanzen, wenn David so getanzt hätte wie wir heute Morgen, dann hätte keiner das Lied geschrieben. Lassen wir das, weil es ist jetzt für alle Ewigkeit in YouTube verbannt. Es ist schön, dass ihr heute Morgen da seid. Gott spricht heute. Ist so dieses Thema über das Monat von unserem Verband in der Predigtreihe. Und heute geht es um den spannenden Text, der mit einer Liebeserklärung anfängt. Ich weiß nicht, wem ihr zuletzt eine Liebeserklärung gemacht habt oder wem ihr überhaupt schon eine Liebeserklärung geschrieben habt oder wem ihr eine schreiben würdet. Ich weiß, es antwortet jetzt keiner, ist auch viel zu persönlich die Frage, die würdet ihr mir wahrscheinlich nicht mal im 1:1 Gespräch beantworten wollen. Da grinst jeder so ein bisschen still vor sich hin und hat vielleicht irgendwas oder irgendwem im Kopf. Aber jetzt mal ehrlich, würdet ihr dem bürgerlichen Gesetzbuch eine Liebeserklärung schreiben? Oder vielleicht, wenn es nicht das bürgerliche Gesetzbuch ist, ist ja schon rum, aber wenigstens dem Grundgesetz. Also da stehen ja Dinge drin, die haben unser Leben maßgeblich beeinflusst. Die ermöglichen Freiheit, unter anderem, dass wir jetzt überhaupt noch Gottesdienst feiern dürfen, weil der im Grundgesetz so hoch steht, dass sie es gerade nicht schaffen, ihn mit einer Verordnung auszuhebeln. Aber würden wir ihm deswegen eine Liebeserklärung schreiben? Schon spannend, gell? Weil genau damit fängt unser Predigttext heute an. Mit einer Liebeserklärung ans Gesetz. Psalm 119 ist unser Predigttext. Und wer jetzt ganz schnell ist, weiß sofort, wo wir sind, oder? Ja, nee, würde bei Psalm 117 klappen. Der hat nur zwei Verse. Psalm 119 ist der längste und hat 176 Verse. Und das Wort Gesetz kommt 25 Mal drin vor. Also von daher bleibt es weiter spannend. Aber da steht in Vers 97, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Und wie gesagt, das könnte auch ein anderer Vers aus diesem Psalm sein, das Wort Gesetz kommt 25 Mal drinnen vor. Und an jeder Stelle ist eine Wertschätzung für dieses Gesetz vorhanden. Aber warum schreibt jemand quasi einen ganzen Psalm und noch dazu den längsten überhaupt und lobhudelt das Gesetz? Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen deutlich machen, was meint er und warum wurde dieser Psalm geschrieben. Der Psalm 119 ist nämlich was Besonderes. Also es ist eine Art, Gedicht ist schon wieder das falsche Wort, aber eine besondere hebräische Art, die da ausgewählt worden ist. Und zwar war es dem Schreiber so wichtig, Lobkunst zu tun, dass er gesagt hat, ich mache das mit dem ganzen Alphabet. Im Hebräischen 22 Buchstaben. 22 mal 8 gibt 176 für die, die in Mathe schnell sind. Also der hat quasi jeden Anfangsbuchstaben genommen und zu jedem Anfangsbuchstaben 8 Verse geschrieben. 8 mal A, 8 mal B, 8 mal, also Hebräisch halt. Kommt im Deutschen überhaupt nicht rüber. Ist auch schwierig für die Übersetzer, weil fangen wir mit Y 8 Sätze an, ja. Also ist schwierig, aber diesem Schreiber war es so wichtig und er hat gesagt, ich setze mich jetzt mal hin und mache mir die Mühe, mal wir dieses Gesetz, und jetzt sind wir schon wieder bei diesem Wort Gesetz, weil mir das so wichtig ist, was da rauskommt. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns das Wort Gesetz mal anschauen, was da im Hebräischen meistens steht. Es gibt auch noch ein paar andere Worte. Und zwar steht da Tora, die Tora. Und damit meinen die Hebräer nicht nur das, was wir unter Gesetz verstehen. Also damit meinen die nicht nur ihr Grundgesetz und die 10 Gebote sozusagen. Damit meinen die auch nicht nur die 10 Gebote und 3. Mose. Also wer den schon gelesen hat, der weiß, dass die auch viele Gesetze und Regeln und Ähnliches hatten. Nein, es meint quasi die ganzen 5 Bücher Mose. So etwa. Also alles, was wir die damals von Gott hatten als Grundlage ihres Glaubens. Natürlich auch die Gesetze und Gebote und Regeln, aber nicht nur. Genauso die Geschichte von Josef, die im Kindergottesdienst heute zum Beispiel dran ist, oder die Geschichte vom Auszug aus Ägypten oder. Also viele Erlebnisse von Gott mit seinem Volk. Und das meint auch das Wort Gesetz. Für uns Deutsche erstmal undenkbar, oder? Also wenn wir Gesetz denken, denken wir da viel klarer an Regelungen, Verbote und Ähnliches. Aber wenn der Schreiber hier das Wort Gesetz benutzt, dann meint er meistens. Ein paar Mal meint er auch das, was wir unter Gebote verstehen. Aber meistens meint er damit dieses, alles, was wir über Gott wissen, das, was unser Zusammenleben regelt, das, was mir Gott zeigt. Also ich glaube, wenn wir das in unser Heute übersetzen würden, müssten wir eher sagen, wie sehr liebe ich dein Wort. Damit können wir Pietisten, Gemeinschaftler schon eher was anfangen, weil Gottes Wort ist für uns die Bibel und nicht nur die 10 Gebote. Also alles, was wir über ihn wissen. Wenn du jetzt am Stream sitzt und dir denkst, Wort? Du redest ganz viele Worte, ja, hast auch recht. Aber wenn wir Gottes Wort meinen, dann meinen wir eben die Bibel. Das Alte Testament, das Neue Testament, die Geschichten von Gott und dem Volk Israel, die Propheten, aber auch die Geschichten über Jesus. Ganz oft vor allem die Geschichten über Jesus, die uns da überliefert wurden, weil das, was wir über Gott wissen, wissen wir, weil es jemand aufgeschrieben hat, weil es uns überliefert worden ist in Gottes Wort, weil sich Gott gezeigt hat. Von Gott wissen wir sowieso nur das, was er uns irgendwie gezeigt hat, also was er geoffenbart hat. Und von daher können wir das für uns vielleicht so übersetzen, wie sehr liebe ich dein Wort, das, was überhaupt über dich bekannt ist. Und ich glaube, das könnten viele von uns erstmal unterschreiben, weil wir gemerkt haben, yo, das ist zwar ein alter Schinken, aber es spricht ganz aktuell in mein Leben. Und wenn ich das mir zu Herzen nehme, was ich da drin über Gott lese, auch seine Regeln, nicht jede gefällt mir sofort, aber wenn ich mir das zu Herzen nehme, dann merke ich, es tut mir gut. Es hilft mir im Umgang miteinander. Und so hält dieser Schreiber das fest. Und ich finde das echt spannend. Also wenn du heute Nachmittag ganz viel Zeit hast, versuch mal anzufangen. Bei Y darfst du aufgeben oder irgendwie sowas. Aber versuch mal 8 Sätze der Wertschätzung gegenüber Gott oder gegenüber Gottes Wort mit A aufzuschreiben. Danach 8 Sätze mit B und so weiter. Also, oder ihr lest einfach Psalm 119 mal durch. Das wäre so die Alternative. Aber das ist wirklich spannend, was da für eine Wertschätzung rauskommt. Und jetzt schauen wir einfach noch mal ein bisschen mehr rein. Das war ja wirklich nur der ganz Anfang. Ich möchte den Psalm einmal, also nein, stopp, sorry. Ich möchte nicht den ganzen Psalm vorlesen. Ich möchte diese 6 Verse, die wir uns heute näher anschauen, einmal vorlesen, weil sonst würde ich nichts mehr anders machen während meiner Zeit, die ich für die Predigt habe. Genau, Vers 97 bis Vers 105. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen, denn sie sind mein ständiger Begleiter. Ich habe größere Erkenntnis als meine Lehrer, denn ich denke unablässig über deine Ratschlüsse nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich habe deine Gebote befolgt. Ich habe mich geweigert, böse Wege zu gehen, damit ich deinem Wort gehorsam bleibe. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Deine Gebote machen mich einsichtig, deshalb hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Soweit erstmal. Den letzten Vers, das ist sicher der bekannteste, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir fangen vorne an und ich habe ja schon angefangen, es fängt an mit dieser Liebeserklärung für die Tora, für das Wort. Und es geht weiter mit den ganzen Tag denke ich darüber nach. Wie sieht es bei dir aus? Schon wieder so viel Schweigen. Ihr dürft ja nichts sagen, meint ihr, gell? Aber es ist nur von Singen die Rede. Also wann und wie oft oder wie lange denkst du jeden Tag über Verse, Abschnitte, Wort Gottes nach. Der Psalmschreiber sagt, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Jetzt bin ich mir sicher, dass der Kerl nicht vollständig freigestellt war zum Nachdenken über Wort Gottes, sondern dass er auch arbeiten gehen musste, irgendwie. Dass er vielleicht auch noch Familie hatte und Kinder, die ihm auf dem Bauch rumgehüpft sind oder irgendwie sowas. Und trotzdem schreibt er den ganzen Tag, denke ich darüber nach. Ich gebe zu, für mich ist das eine Herausforderung und schon echt eine Sache, die mich immer wieder ins Nachdenken bringt. Warum denke ich nicht so viel darüber nach? Gut, ja, ich habe das Privileg, ich darf Predigen schreiben müssen. Ist nicht immer nur darf. Und da denke ich ziemlich viel drüber nach, manchmal sogar den ganzen Tag. Aber dann gibt es auch die Tage, an denen ich mehr Verwaltung, Gespräche und anderes habe. Und dann merke ich, ja, da gibt es die Zeit, die nehme ich mir früh, vielleicht, wenn es gut läuft, nochmal mittags oder abends, wenn wir zusammen mit den Kindern Andacht lesen, da denke ich drüber nach. Und dazwischen gibt es viel Zeit, da denke ich viel anderes. Warum denke ich nicht öfter mal drüber nach, was ich da früh gelesen habe? Manchmal weiß ich es ja um 9 schon nicht mehr. Warum denke ich nicht nochmal drüber nach, was da am Sonntag erzählt worden ist, wenn es mal nicht von mir selber war? Also es ist schon spannend. Und meine ernüchternde Antwort ist, weil so viel anderes Vermeintliches, Wichtiges sich in meinen Kopf drängt. Und ich habe das ganz bewusst so formuliert. Weil sich so viel vermeintlich Wichtiges in meinen Kopf drängt. Und ich glaube, das ist auch wirklich immer wieder der Widersacher Gottes, der genau weiß, wenn wir uns zu viel damit beschäftigen, ist das gut für uns. Und das ist nicht gut für weg von Gott kommen. Also lassen wir es. Ich will euch damit kein schlechtes Gewissen machen, aber ich will euch ins Nachdenken bringen. Weil wenn du mit deinem Auto am Straßenrand stehst und eine Panne hast und du siehst den Abschleppdienst kommen oder den Pannenhelfer, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht das Fenster runterkurbeln und sagen, passt schon, fahr weiter. Sondern wirst dich freuen, dass da was ist. Aber ich glaube, ganz oft sitzen wir in unserem Leben da und lassen uns von irgendwas anderem, sei es die schöne Frau, die neben uns auf dem Beifahrersitz sitzt, imaginär, von der Bibel ablenken. Sei es Netflix, YouTube oder weiß ich was. Wenn wir es runterbrechen, dann merken wir ganz schnell, oh Mann, sinnvoll ist es nicht unbedingt. Aber meine Gewohnheit. Wie gesagt, ich wurde damit konfrontiert und ich habe gemerkt, dieser kleine Nebensatz lässt mich schon nicht los. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Und für die Juden war das ja wirklich auch nicht einfach. Die haben sich dann verschiedenste Hilfen gemacht. Also wir grinsen drüber, wenn wir es sagen. Gebetsriemen um die Stirn. Willst du so rumlaufen? Die haben das gemacht, weil sie gesagt haben, mir ist es so wichtig. Ich will mich an Gottes Wort erinnern. Ich binde mir das auf die Stirn, ums Handgelenk. Ich schreibe mir das an den Türpfosten und. Ihre Feste beinhalten ganz oft ganz viel Erinnerung an das, was Gott getan hat. Damit sie drüber nachdenken, damit die Kleinsten schon damit aufwachsen. Gott sei Dank haben wir auch so Feste wie Ostern, Weihnachten und andere. Und Gott sei Dank spielt auch da der Inhalt noch eine Rolle und nicht nur das Drumherum. Aber es ist einfach spannend, wo in unserem normalen Alltag, außerhalb der hohen Feste, spielt Wort Gottes eine Rolle, bei uns Frommen würde ich jetzt vielleicht noch sagen, außerhalb der stillen Zeit. Und ich finde es super, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst für Gott. Das Spannende ist aber, darf dich diese stille Zeit den Tag über begleiten? Oder ist sie dann erledigt? Also das ist das, was mich als erstes wieder sehr, sehr ins Nachdenken gebracht hat. Ihr merkt, ich rede ziemlich lang drüber. Der Psalmbeter hält dann im nächsten Vers fest, und sagt, das ist der Grund, warum ich das mache. Vers 98. Durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen, denn sie sind mein ständiger Begleiter. Und zwar nicht die Feinde, die vielleicht auch, aber die Worte, die Gebote. Oder ich finde, Luther ist an dem Fall ein bisschen griffiger. Also das ist sonst Neues Leben Übersetzung, wer sich schon gefragt hat, was ich habe. Luther schreibt an der Stelle, du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo ich die Luther-Übersetzung treffender finde, weil da steht ganz klar, Gott ist es, der handelt durch die Gebote. Also, nicht die Bibel ist das Tolle, also die ist schon ein gutes Buch, aber weil Gott sie nutzt, um in mein Leben zu reden, ist sie das, was sie ist und ist sie so wertvoll. Weil Gott der Handelnde ist hinter diesen Worten. Weil Gott sich an das hält, was drinnen steht. Das macht die Bibel besonders und unterscheidet sie von jedem anderen Buch. Also von daher, das hält der Psalmbeter da nochmal fest. Gott ist der Handelnde. Sie hilft uns, weiser zu sein als die Feinde, sagt jetzt hier der Psalmist. Sie ist ein ständiger Begleiter. Und da haben wir es schon wieder. Ständig, andauernd, für immer. Das ist oft und lang. Die Bibel ist auch ein ständiger Begleiter meines Bücherregals. Ich habe davon etliche Ausgaben, die stehen da. Ich habe Gott sei Dank auch 3 Ausgaben, die werden öfter mal gelesen in verschiedensten Versionen. Und wie gesagt, klar, wir können nicht jede Sekunde unseres Lebens lesen. Aber ein ständiger Begleiter kann sie trotzdem sein. Und ich glaube, da waren uns die Leute damals echt ein Stück voraus, weil sie konnten oft nicht lesen und sie hatten oft nichts zum Lesen. Also haben sie sich's gemerkt, haben es immer wieder memoriert, haben sich daran erinnert und haben es so verinnerlicht. Und ihr wisst ja schon, ich bin leider nicht so der gute Auswendiglerner und ich ärgere mich immer wieder drüber. Nichtsdestotrotz, manchmal nutze ich es auch als faule Ausrede und sage, es brauche ja gar nicht anfangen, vergesse es eh wieder. Aber ich glaube, da steckt echt was drinnen. Alles, was ich verinnerlicht habe, wo ich mir die Mühe mache, es immer wieder zu wiederholen. Da sind wir wieder bei dem Wiederholen. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt einen Vers pro Woche auswendig lernen, dann musst du den öfter mal wiederholen. Dann fängt der an, von da vorne nach da hinten, nach da unten zu wandern. Und dann wird es was mit dir machen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, da hatten die damals fast einen Vorteil, weil sie konnten nicht nachlesen, sie mussten auswendig lernen. Also ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als das so tief zu verinnerlichen, bis es drin war. Und sich das immer wieder zu erzählen. Und ich glaube, das ist was, wovon wir was lernen können. Wir dürfen zwar nachlesen und im Studium lernen wir oft genug, du musst nur wissen, wo es steht. Aber manchmal ist es auch besser, gleich den Inhalt zu wissen, nicht nur, wo es steht. Also ich mache euch da wirklich Mut, euch selber herauszufordern und zu sagen, ja, ich weiß, es tut mir gut. Ich überwinde meinen Schweinehund. Ich lese es nicht nur, sondern ich erinnere mich auch immer wieder dran. Ich versuche es immer tiefer reinrutschen zu lassen. Und dann wird es was mit uns machen. Und das müssen wir einbauen. Das passiert nicht von alleine. Also da müssen wir den Mut haben, uns immer wieder Zeiten im Alltag zu suchen, wo wir sagen, das will ich auch machen, das mache ich, das lasse ich mir immer wieder durch den Kopf gehen. Ich habe meine stille Zeit, da habe ich meinen Rhythmus. Aber nein, auch wenn ich dann im Zug auf Arbeit sitze, dann versuche ich nochmal dran zu denken, was habe ich gerade gelesen. Oder wenn ich dann in der Mittagspause sitze, dann nehme ich mir eine Minute und überlege nochmal, was war denn heute früh in dem Text gestanden? Oder keine Ahnung, was eine gute Regel für dich sein könnte oder eine gute Ritual. Wie gesagt, die Juden hatten ihre Rituale, weil sie gemerkt haben, ohne Regeln, ohne feste Hilfen schaffe ich das nicht. Also mache ich mir Rituale, die hoffentlich nicht nur Ritual sind, sondern auch mit Inhalt gefüllt. Weil das ist die Gefahr bei Ritualen. Nur damit man Gebetsriemen rummacht, braucht man kein Gebetsriemen rummachen. Nur damit man ein What-Would-Jesus-Du-Bändchen trägt, braucht man keins tragen. Oder was auch immer es schon war. Nur solange es hilft, ist ein Ritual Gold. Gut. Danach brauchst du vielleicht ein neues, wo dir wieder hilft. Aber das überlasse ich dir und möchte dir wirklich Mut machen. Überleg mal, wann könnte das bei dir im Alltag sein? Und jetzt bin ich mal 30 Sekunden still. Schauen wir ein Stück weiter in diesem Psalm. Wir sind ja bei den ersten 2 Versen quasi schon hängen geblieben, relativ lang. Ich mag es jetzt ein bisschen schneller. Der Psalmist sagt dann in 4 Versen, wo das konkret in seinem Leben Spuren hinterlassen hat. Ich möchte es nochmal vorlesen, Vers 99 und 100. Ich habe größere Erkenntnisse als meine Lehrer, denn ich denke unablässig über deine Ratschlüsse nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich habe deine Gebote befolgt. Also schon allein bis hierhin. Schule ist anscheinend unnötig, könnte man so sagen. Nein, also, aber ihr merkt, er nimmt da Vergleiche und sagt, hey, das macht echt was mit mir. Ja? Das macht mich weise, das macht mich schlau, Das hilft mir sogar, klüger zu sein als viel Lebenserfahrung. Da steckt auch viel Lebenserfahrung drinnen. Und dann spricht er weiter oder schreibt weiter: Ich habe mich geweigert, böse Wege zu gehen, damit ich deinem Wort gehorsam bleibe. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Also, ich sage ja, da schwingt viel Gehorsam mit. Ob es ihm leicht fällt, gehorsam zu sein, steht nicht da. Also wir wünschen uns ja oft, dass Gottes Gebote so flutschen, dass das gar keine Mühe macht und ich mich nicht am Riemen reißen muss, sondern es einfach so läuft. Steht nicht da. Aber es steht da, hey, ich habe gemerkt, am Ende ist es gut für mich. Und ganz ehrlich, ich habe es auch schon oft gemerkt. Im Moment, in der Situation, wo man drin steckt, denkt man sich oft, ach, eine Lüge, das wäre jetzt viel leichter. Dann brauche ich nicht groß rumargumentieren, ich sage einfach, was los ist oder was nicht los ist, aber so, dass er es versteht, zack, pum, so eine kleine Notlüge und gut ist. Aber die kleine Notlüge, die erstmal hilft und vielleicht auch 2 Jahre nicht rauskommt, zerstört Vertrauen, sobald sie rauskommt. Und darum hat Gott zu uns zum Beispiel wirklich in den Geboten gesagt, du sollst nicht lügen. Eine kleine Weisung, wo ich in meinem Leben gelernt habe, auch wenn man manchmal in dem Moment denkt, Lügen ist besser. Nein, es ist nicht besser. Besser ist, den Fehler nicht zu machen, wegen dem man lügt. Also von daher, und so geht es ja mit vielen, vielen Dingen, die im ersten Moment herausfordern, anstrengend, nicht schön sind oder nicht das, was ich gerade will. Wo Gott aber sagt, ich glaube, besser für dich ist es. Und da mache ich euch immer wieder den Mut zu sagen, okay, ich will gerade was anders. Gott sagt das. Lass uns mal nachdenken, was Auswirkungen sind. Und ich glaube, ganz oft werdet ihr selber drauf kommen und feststellen, ja, das, was Gott mir da empfiehlt, ist gut für mich und nicht, damit er mich gängeln kann oder irgendwie so in dem Sinn. Der Psalmist zieht sein Fazit, Vers 103 und 104, und sagt, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Deine Gebote machen mich einsichtig, deshalb hasse ich alle falschen Wege. Süßer als Honig. Ich glaube, das muss man auch wieder, denkt kurz zurück. Hatten die damals Industriezucker? Nein. Wie viele Bonbons gab es damals? Also Honig war so das Süßeste, was er sich vorstellen kann. Und es war auch nicht das Allerweltsüßungsmittel, sondern es gab damals angeblich schon Imkerei. Ich habe zuerst auch gedacht, die haben das noch nicht gehabt, aber noch nicht so viel wie heute bei uns. Also die haben schon Imkerei betrieben, aber es war trotzdem ein Luxusprodukt, Honig. Was Besonderes. Und von daher hat er das als Vergleich genommen und gesagt, hey, das ist das Beste, was ich kenne. Aber Gottes Wort ist noch viel besser. Also, ich weiß nicht, wie wir das ins Heute übersetzen, aber wir haben ja auch noch den Vers oder diesen Spruch, ja, das ist wie wenn Milch und Honig fließt. Und jeder Ausländer denkt sich, Milch und Honig fließen? Das soll besser sein, das klebt voll, es gibt voll die Sauerei. Aber wir Deutschen wissen, was gemeint ist. Und genauso dieser Satz, die Juden damals, die wussten, glaube ich, genau, was er sagen will. Und wir denken uns, naja, so gut ist Honig jetzt auch nicht. Oder je nachdem, wie du zu Honig stehst. Also von daher macht er deutlich, hey, das ist für mich das Beste, wirklich das Beste, was ich kenne. Ich weiß nicht, was es für dich ist, aber ich will dich nochmal fragen. Ist es für dich süßer als Honig oder doch eher Essig, wo du weißt, naja, der ist ganz gut für den Salat, aber er brennt ganz schön. Nochmal ein paar Sekunden für dich. Was ist die Bibel für dich? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil solange du das Gefühl hast, sie ist für mich eigentlich nur der Essig, wo ich weiß, der hilft zum Kalk entfernen und für den so, aber eigentlich dauernd stöße mich und der Geruch und so, solange tust du dich schwer und denkst dir jedes Mal, ach nee, lieber nicht zu viel gelesen, weil sonst kommt ja wieder was, wo es weh tut. Der brennt ja auch. Ich glaube, wenn du aber gelernt und gemerkt hast, die Bibel ist süß wie Honig, dann geht es dir so wie mir, von süßem Zeug lasse ich schwer die Finger. Ja? Also ich glaube, das fängt bei uns an, dass wir gemerkt haben, die Bibel, ja, manchmal fühlt sie sich vielleicht wie Essig an in unserem Leben. Aber eigentlich ist sie süß wie Honig, der Wunden heilt, der hilft, der gut tut. Weil dann kann ich auch erst das sagen, was Vers 104 deutlich macht. Ja? Sie kann nur wirken, wenn wir sie wirken lassen. Deine Gebote machen mich einsichtig, nur wenn ich kapiere, dass sie gut für mich sind. Sonst sind Gottes Regeln Regeln, an die ich mich auch noch halten muss. Aber wenn ich merke, das sind Regeln, die es gut mit mir meinen, dann ist es trotzdem nicht immer leicht, aber leichter zu tun. Ich hoffe, ihr versteht diesen kleinen, aber feinen Unterschied. Und jetzt ist die spannende Frage, was nimmst du von heute mit? Wie siehst du die Bibel für dich? Ist sie dir Last oder bereitet sie dir Lust? Ist sie Essig oder süßer Honig? Der letzte Vers ist im Endeffekt eine Zusammenfassung. Resümee. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und diesen Satz schreibt der Psalmist, ja, wahrscheinlich, weil er einen Satz braucht, der bei ihm mit M anfängt. Nee, das ist schon N. Das ist der erste N-Satz. Aber auch aus Überzeugung. Und ich muss sagen, auch wenn ich es manchmal ignoriere, weil ich dumm bin, ich kann es auch aus Überzeugung sagen. Das, was da drin steht, hat mir schon so oft gut getan und so oft geholfen. Ich kann es bestätigen. Und es ist, dieser Satz ist ja eines der bekanntesten Bilder der Bibel geworden. Ein Licht auf meinem Weg. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Eines, wo es ziemlich dunkel ist in einem Tunnel. Unser Beamer schafft das ja schon gleich kaum. Vielleicht seht ihr es im Stream ja besser. Aber Gottes Wort ist so ein Stück Licht ins Dunkel. Aber es ist nicht nur so wie dieser Tunnel, wo so ein paar Neonröhren rumfunzeln, sondern es ist eigentlich viel mehr wie so Licht am Horizont. Und auch das Bild ist ja nur ein Symbol. Aber es zeigt, welche Kraft und welche Macht in Gottes Wort steckt, weil sie nämlich wirklich die Dunkelheit durchbrechen kann. Und es ist Wahnsinn, wenn da Licht ins Dunkel kommt, Licht in dein Leben. Und ohne Gottes Wort ist es an vielen Stellen dunkel, das habe ich gemerkt. Und schon ein klein bisschen davon hilft, Orientierung zu finden. Und noch mehr davon hilft, mehr Durchblick zu haben. Im Bild ist das alles ganz logisch zu verstehen. Im Leben umzusetzen, ist es immer wieder spannend. Natürlich, wenn man so das Licht reinlässt, entdeckt man auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so hübsch findet, die herausfordernd sind. Aber es bietet auch die Chance, sie neu anzupacken und wieder neu anzufangen. Und am Ende ist es gut für uns, wenn wir viel Licht reinscheinen lassen. Und ich hoffe, du kannst aus vollem Herzen diesen Vers mitsprechen. Dein Wort ist ein Licht für meinen Fuß, eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Aber ich hoffe, dass du nicht nur diesen Vers mitsprechen kannst, sondern auch den ersten Vers. Der hat mich nämlich persönlich am meisten ins Nachdenken gebracht bei der Predigt. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Dein Licht ist dort sinnvoll, wo es auch scheinen darf und wo es uns wichtig ist. Gott segne dich dabei. Ich habe euch noch mal ein paar Fragen nachgedacht. Vielen Dank, Andrea, dass du es musikalisch untermalst. Überlegt euch nochmal, was ihr mitnehmen wollt von dieser Predigt und was Gott euch mitgeben will und was das für Auswirkungen hat. Amen.